Liebe Leute da draußen, ich begrüße euch. Willkommen in einer neuen Ära dieses Podcasts, denn wir sind nun über dem ersten großen Hügel, über den ersten 100. Wir befinden uns nun im dreistelligen Bereich. Und das nächste Mal, dass was ganz Großes passiert, das ist, wenn wir in den vierstelligen Bereich vortreten. Also haben wir noch ein bisschen etwas vor uns. Und dementsprechend würde ich auch sagen, warum großartig Zeit verlieren? Warum nicht sofort loslegen mit den Sachen, die uns heute in diesem Podcast beschäftigen werden? Aber vorerst noch ein kleines Update zu den Sachen aus der vergangenen Woche. Und da ist tatsächlich wieder einiges erschienen. Ich hatte auf dem Zweitkanal die Resident Evil Requiem Showcase besprochen. Deswegen werde ich das auch heute in diesem Podcast nicht noch einmal machen. Falls ihr dazu meine kompakte Meinung hören wollt, schaut euch gerne das Video an auf dem Zweitkanal. Und ansonsten könnt ihr auch die Reaction von dem Livestream euch auf dem Drittkanal ansehen. Ansonsten ist jetzt auch noch zeitgleich circa mit diesem Podcast meine Review zu Metroid Prime 4 erschienen. Ich habe sehr viel über dieses Spiel gesprochen, kommt auch gleich nochmal an anderer Stelle zur Geltung. Und ich würde es jetzt auch gerne erst einmal ruhen lassen. Ich finde es ein nicht besonders gutes, aber sehr interessantes Videospiel. Also auf der Seite war ich sehr dankbar für Metroid Prime 4, einfach weil es so viel Redebedarf in mir ausgelöst hat, sowohl im Vorfeld als jetzt auch noch während der tatsächlichen Besprechung. Und diese Review ist so ein bisschen nochmal meine zusammengefasste, abschließende Meinung, also abschließend momentan. Wenn ich es in ein paar Jahren nochmal neu spielen werde im Zuge von irgendeiner Videoreihe, dann habe ich dazu vielleicht nochmal ein paar andere Takes. Vielleicht, wenn wir bis dahin auch eine Ankündigung oder zumindest Informationen zu einem möglichen Metroid Prime 5 haben, dann wird das innerhalb der Reihe vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert bekommen. Ich weiß es nicht, müssen wir einfach mal schauen. Aber das könnt ihr euch auch gerne ansehen. Ansonsten auf dem Patreon gab es noch einen weiteren Meinungsbeitrag, der veröffentlicht wurde. Da habe ich über meine Probleme mit Gacha-Spielen gesprochen. Auch das ist ja hier in dem Podcast schon passiert, an anderen Stellen, aber ich wollte es mal genau zusammenfassen und so alles in ein Video packen. Könnt ihr euch dort gerne ansehen. Bei Ink Ribbon Radio ist heute unsere Episode zu Resident Evil Zero erschienen. Erst einmal nur im Supporter-Bereich bei uns auf Steady. Das Ganze kommt dann in den freien Feed, sobald wir die nächste Episode, das wäre in dem Fall die zu Dead Aim, gemacht haben. Aber für alle Leute in dem Supporter-Bereich oder hey, die es auch noch so werden wollen, könnt ihr gerne mal reinhören. Ich muss sagen, ich finde es eine wirklich gute Besprechung von dem Spiel, zumal Zero auch immer eines der Titel waren, die aus meiner Wahrnehmung oder zumindest aus meiner Erinnerung her sehr gut waren. Und dann aber in allem, was ich so drumherum gehört habe, jetzt auch aus der Fanbase, immer sehr negativ aufgefasst wurde. Dass so Zero immer ein bisschen eines der schwarzen Schafe, wenn nicht sogar das schwarze Schaf der Hauptreihe war. Und ich war sehr froh festzustellen, dass ja, ich habe einige Probleme mit diesem Spiel, gerade was so das Management betrifft von den Items, aber immer noch wirklich ein sehr gutes Resident Evil. Und ich finde, in diesen über 3 Stunden, die wir das besprochen haben, sind wir auch auf alle wichtigen Aspekte davon eingegangen. Und abschließend auch noch eine Sache, an der ich beteiligt war, wie ich gerade eben gesagt habe, nochmal Metroid Prime 4, denn dort war ich erneut bei The Pod und habe dieses Mal nicht nur mit André gesprochen, sondern auch noch mit Paul zusammen. Das war auch mal ganz cool, mit dem endlich in einem Podcast zusammenzusitzen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch die Episode ist frei verfügbar. Das müsste, glaube ich, der aktuelle Sonntagscast gewesen sein. Hört da auch nochmal gerne rein, aber ja, das sind all die Inhalte, die letzte Woche. Man möchte meinen, das wären genügend Inhalte für 2-3 Wochen, aber nein, bei mir war das eine ganz normale Woche und das eben zusätzlich zu den, natürlich hier dem Podcast, den ganzen Streams, die ich gemacht habe und eben auch nochmal die Upload-Segmente davon auf dem Drittkanal. Auch da nochmal die Empfehlung, falls ihr live dabei zusehen wollt, kommt gerne mal bei twitch.tv/speckobst vorbei und ansonsten könnt ihr die einzelnen Segmente, also ich editiere das immer extra so, dass man sich jetzt nicht einen kompletten kompletten VOD anschauen muss, dann könnt ihr auch da gerne auf dem Drittkanal vorbeikommen. Da sind auch immer meine Ersteindrücke. Aber falls ihr sagt, ich möchte nur die kompaktesten Versionen von allen Sachen haben, dann seid ihr natürlich hier im Podcast an der richtigen Stelle. Und was wir heute haben, sind ein paar neue Titel, ein alter Titel, ein paar News, ein Thema und natürlich auch wieder eure Fragen. Bei den neuen Spielen habe ich mir einmal Escape from Ever After angesehen, das ja gerade erst jetzt erscheint, die nächsten Tage erscheinen wird. Ich hatte da jetzt im Vorfeld Zugriff drauf bekommen, gab kein Embargo, also dachte ich, kann ich jetzt schon mal ein bisschen drüber reden. Und ich habe mir noch das Point-and-Click-Adventure Foolish Mortals aus dem vergangenen Jahr angesehen. Da gab es ja mehrere unter euch, die mich nach meiner Besprechung zu The Drifter darauf hingewiesen haben. Hey Björn, wenn du ein cooles Horror-Adventure-Spiel aus 2024 noch nachholen willst, dann schau dir auch einmal Foolish Mortals an, da möchte ich heute drüber reden. Und für alle Leute im Supporter-Bereich spreche ich noch über meine Erfahrungen mit Mission Impossible auf der PlayStation 1. Wie ich festgestellt habe, entweder die oder die N64-Version sehr viel Kindheitserinnerungen bei einigen Leuten da, für mich überhaupt nicht. Die einzige Erinnerung, die ich an das Spiel habe, ist die ganze Werbung, die ich damals dazu gesehen habe. Aber jetzt habe ich es endlich mal gespielt, weil jemand eine Ko-fi-Commission dafür eingereicht hat und wollte dann im Supporter-Bereich einmal kurz darüber reden. Erneut der Hinweis, falls ihr auch erweiterte Versionen von diesem Podcast haben wollt und meine Arbeit gleichzeitig damit unterstützen möchtet, geht gerne entweder auf Patreon oder auf Steady. Da gibt es die beiden Sachen zu holen. Bei den News möchte ich einmal kurz um ein Update bezüglich Rockstar und den gefeuerten Mitarbeitenden dort sprechen. Eine positive Meldung bezüglich Games Workshop. Ich weiß, ne, Rare W in dem Fall, für das Bannen von AI in ihren Entwicklungen. Meta schließt mehrere Studios. Sophie Turner wurde als Lara Croft in der neuen Tomb Raider TV-Serie von Amazon Prime bekannt gegeben. Und wo wir schon mal bei Amazon sind, können wir auch über das Abschalten von ihrem MMO New World reden. Als Thema wollte ich im Anglitz der Werbung in Resident Evil Requiem, ne, Porsche und Hamilton-Uhren, einmal über Werbung in Videospielen reden. Und abschließend gibt es wie immer eure Fragen beantwortet, sowie einen Call-Out, Call-Out klingt so negativ, eine Danksagung an die ganz besonderen Supporter. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, verlieren wir keine Zeit, legen wir los und beginnen wir mit Escape from Ever After. Ich hatte ja schon die Demo von Escape from Ever After gespielt letztes Jahr und das in meinem Empfehlungsvideo reingepackt. Und jetzt habe ich das vollwertige, fertige Spiel gespielt. Natürlich noch nicht durch, ne? Ich bin so 2-3 Stündchen bisher drin. Mehr habe ich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht geschafft. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, kann ich auf jeden Fall sagen, dass wenn ihr Fans von Paper Mario seid oder Paper Mario-like seid, ne, es gibt ja auch noch Sachen wie Bug Fables oder Born from Bread, dann kann ich Escape from Ever After auf jeden Fall empfehlen. Also der grundlegende Stil, ne, dass auch dann die Figuren alle so zweidimensional flach sind und die Hintergründe sind dreidimensional. In dem Fall ist es jetzt nicht alles aus Pappe oder so, sondern die Umgebungen, die sind dreidimensional, die haben so einen überzeichneten Comic-Look, dass auch die Objekte nicht immer so zu 100% glatt aussehen, sondern manchmal die Ecken irgendwo ein bisschen länger gezogen sind. Na, jetzt nicht so extrem wie bei einem Psychonauts beispielsweise, aber schon so etwas leicht übertrieben. Und das Setting des Spiels ist auf jeden Fall das, was mir bisher am meisten gefällt. Und zwar geht es hier um diese Firma Ever After Incorporated, die angefangen haben, sich innerhalb von verschiedenen Märchen auszubreiten und dort diese ganzen Welten zu übernehmen und in irgendeiner Form zu kontrollieren. Und das Ganze fängt dann eben auch an, dass ihr als der Charakter eines von diesen Märchens, ne, also Flint heißt der Typ, der eigentlich immer nur zu irgendeinem Drachen geht und die versucht zu töten in ihrem Schloss und jetzt dieses Mal dahin kommt und auf einmal merkt, warte, was ist das? Hier ist eine Rezeption und irgendwelche Büros und dann gehe ich weiter durch und da ist so ein Mondtyp und der redet mit mir und sagt, ja, wir haben hier das ganze Schloss eingenommen von Ever After und wir können dich aber gerne benutzen, ne? Du kannst für uns arbeiten, um uns dann auch dabei zu helfen. Flint, weil der so ein bisschen, ne, das ist so der dämliche, das ist so ein bisschen so Son Goku-Style, ne, immer nett gemeint, aber jetzt nicht gerade immer so die hellste Kartoffel. Und der hat da keinen Bock drauf, wird dann ins Verlies reingesperrt und stellt sich heraus, dass dann auch seine Rivalin Tinder, dieser Drache, auch gefangen genommen wurde, jetzt nicht mehr in ihrer originalen Größe. Die hat so ein Halsbandgerät an, dass sie dann eben auch auf die Größe der anderen Figuren alle drauf geschrumpft wird. Dadurch der Feueratem, den sie besitzt, ist auch nicht mehr ganz so stark. Und die beiden, die sich natürlich gegenseitig überhaupt nicht leiden können, versuchen dann aber gemeinsam erst einmal aus diesem Kerker auszubrechen und dann nachher den Plan zu fassen, okay, wir sind jetzt nicht stark genug, um diese ganze Firma zu besiegen. Was ist, wenn wir uns Jobs geben lassen und dann nebenbei versuchen herauszufinden, wie wir diese Firma von innen heraus stürzen können? Und von dort an beginnt dann der eigentliche Plot oder die eigentliche Spielstruktur, dass du innerhalb dieses Büros, was sie ja in dem Schloss aufgebaut haben, also wo du dann auch deine ganz normalen Cubicles oder sowas hast oder gehst nach draußen und es wird gerade so ein Yogakurs gegeben, ne, hast eine Kantine und Kaffeeautomaten stehen überall rum und dort gibt es auch Nebenaufgaben, die an so, naja, Büroalltag dran gebunden sind, dass du zum Beispiel direkt eine der Aufgaben bekommst auf deinem E-Mail-Postfach, was es natürlich auch gibt, dass dann Pinocchio sagt, hey, alle Leute haben irgendwie meinen Geburtstag vergessen. Ich dachte, hier gibt's das Party Planning Committee. Office-Fans auf jeden Fall sehr begeistert. Was ist da los? Könnt ihr euch da irgendwie drum kümmern? Und dann fragst du eben die nach und dann sagen die auch, ja, keine Ahnung, also der, hast du ihn mal getroffen? Der ist schon ein bisschen fucking weird. Also wenn ihr das machen wollt, dann sage ich euch gerne, was ihr da machen müsst. Und dann gibt es so eine kleine Nebenmission, wo du dann diese Office-Party für Pinocchio dann zusammenstellst. Oder auch, dass du irgendwelchen Kollegen bei diversen technischen Problemen dann mal helfen muss. Ne? Was jetzt, du hast kein anderes Gameplay, was da zustande kommt, aber genau wie es auch in RPGs wie einem Paper Mario, ne? Dass es dann alles durch Dialoge passiert oder durch das Plattforming, das Rätsellösen in der Welt. Und ansonsten gehst du dann missionsstrukturiert in die anderen Geschichten rein. Ne? Also, dass du als erste Welt, das ist jetzt die Demo, ist glaube ich in der zweiten Welt direkt schon gewesen, aber die erste Welt ist so die Erzählung vom großen bösen Wolf und den drei, was waren das, irgendwie Schweinen oder so in ihren Hütten, der die umgepustet hat, so in die erste Welt gehst du dann rein, um den Leuten da zu helfen an sich, aber eigentlich machst du das nur, um dann eben auch die Kontrolle dieser Ever After Inc. dann auszubreiten. Und das Ganze spielt sich und präsentiert sich dann aber wie klassisches Paper Mario, also dass du die Umgebung erkundest, du kannst dann mit allen Sachen interagieren, die Charaktere haben verschiedene Fähigkeiten, Flint kann zum Beispiel auf Tastendruck seinen Schild werfen, so Captain America-Style. Damit kannst du Kisten kaputt machen, in denen Sachen finden oder auch andersweitig mit der Welt interagieren. Eine Tinder, der Drache, die kann dann Sachen anzünden und du kannst dann aber auch mit Flint, mit dem Schild durch diese Flammen den Schild durchjagen, der sich dann auch anzündet und dann beispielsweise irgendwelche anderen Sachen, die weiter weg sind, anzuzünden. So ein bisschen wie es Zelda schon mit dem, ich glaube, Bumerang oder so teilweise gemacht hat, den du dann durch das Feuer werfen konntest und hat der Sachen angezündet. Also so klassisches Rätseldesign und auch sehr viel versteckt mit den Ebenen, dass du dann in den Hintergrund reingehen musst, um dann links oder rechts versteckt irgendwas zu finden. Das ist dann meistens Geld, was du bekommen kannst. Mit dem kannst du dir dann auch verschiedene Upgrades kaufen oder wenn du wieder in der Firma bist, dann kannst du in deinem Zimmer dort an dem PC auch Sachen kaufen, um dieses Zimmer ein bisschen schöner zu gestalten, auszurüsten oder dir weitere Outfits zu kaufen, die teilweise auch gebraucht werden für verschiedene Nebenmissionen unter anderem. Was ich aber vor allem mag, ist, dass es auch eine zusätzliche so geheime Währung gibt. Ne? So, das sind so Medaillen, die man finden kann, die sind dann ein bisschen härter versteckt in der Umgebung, auch auf interessante, clevere Arten, muss ich zwischendurch sagen. Und mit denen kannst du dir dann gewisse Perma-Upgrades für die Charaktere auch holen oder Sachen verbessern. Ne? Du kannst auch die einzelnen Angriffe, die du hast, die kannst du auch upgraden, damit die dann jetzt nicht einfach nur mehr Schaden machen, sondern teilweise auch, ne, dass es dann hier ist der Angriff, der die ersten beiden Reihen an Gegner angreifen kann. Okay, wenn du den dann upgradest, dann kannst du die ersten drei Reihen angreifen. Ne? Sowas in der Art. Und es sind aber, von, so wie ich das einschätze, nicht genügend Ressourcen zur Verfügung, dass du alles upgraden kannst und du musst dann eben auch entscheiden, was und wie. Du hast auch dann diese Trinkets, die du anlegen kannst, das so ein bisschen funktioniert wie die Sachen auch aus Paper Mario, wo du ein Pool an Punkten hast pro Charakter und dann ist zum Beispiel das Trinket, dass du dann, oh, wenn du Lebensenergie verlierst, dann machst du, oder wenn du niedrige Lebensenergie hast, dann machst du mehr Schaden für diesen Zeitraum und das kostet dann einen von vier Punkten beispielsweise, ne? Und dadurch kannst du die Charaktere ausrüsten. Du gibst ihnen auch so weitere Fähigkeiten hinzu, also auch die schaltet man nicht so automatisch frei, dass der Charakter die dann hat, sondern die musst du auch dann an dein, quasi so diesen Character-Build dann anlegen. Und dazu kommen dann noch Synergiepunkte im Kampfsystem, dass wenn du, es ist auch hier wieder Timing-basiert, dass du, wenn du angreifst, dann hast du bestimmte Timings, die du einsetzen musst, wenn du deine Angriffe mit den Kumpanen kombinierst oder eben auch dann verteidigst, das ist dann eben klassisch, wie das bei einem Paper Mario oder auch bei den Mario und Luigi Teilen der Fall ist. Wenn du das gut hinbekommst oder zwischendurch zum Beispiel kannst du auch noch dann Runden nutzen, manchmal ist es eben besser, nicht anzugreifen, sondern irgendeine andere Aktion auszuführen. Wenn du aber beispielsweise schon geheilt bist oder so, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, deinem Teamkameraden so gut zuzusprechen und dann steigt diese Synergieleiste und die kannst du dann einsetzen, um verheerende Combo-Angriffe zu machen oder eben auch, um dir nochmal die Energie zurückzugeben. Ne? Also, dass du dann entweder die HP oder MP, die es in diesem Spiel gibt. Ich mag vor allem, dass die MP in dem Spiel sind Mocha-Points. Ne? Also, dass du dann eben auch Kaffee oder koffeinhaltige Getränke zu dir nehmen musst, um die dann aufzuwerten. Und dass das auch für deine komplette Truppe gilt. Also, dass du hast jetzt nicht alle Charaktere haben ihre eigene MP-Leiste, sondern die haben eine jeweils eigene eine separate HP-Leiste, aber die MP-Leiste wird sich zwischen dem gesamten Team geteilt, was ich auch ganz interessant finde, sodass du dann da immer gucken musst, okay, lohnt sich das jetzt gerade noch, kann ich das jetzt irgendwie machen oder sollte ich das auf andere Arten und Weisen lösen? Ich mag auch, dass die Bossgegner bisher alle sehr interessant sind und auch mit diesen Systemen arbeiten, so zum Beispiel relativ früh hast du einen Encounter, wo so drei Ratten sich dann aufeinander stapeln können und wenn die aufeinander gestapelt sind, dann können die verheerendere Angriffe machen, als wenn sie getrennt sind, aber dann hast du unterschiedliche Effekte, je nachdem, ob du den obersten, den mittlersten oder den untersten angreifst und auch da unterschiedliche Attacken der Charaktere, die dann Gegner entwaffnen können, dass du zum Beispiel Feuer brauchst, um Schilder zu zerstören oder dass du dann mit deinem Schild Leute noch attackieren kannst, die dann ihr Bajonett ausgefahren haben beispielsweise. Also da gibt es direkt am Anfang schon sehr gute Optimierungsmöglichkeiten, ne? Gerade auch, wenn du dann das Timing besser raus hast. Und ich muss sagen, das gepaart auch mit der Erkundung und mit dem Aufbau von diesen beiden, ich will jetzt nicht sagen Welten, aber dass du einerseits in diese Geschichten reingehst, in die Welten, aber dann auch noch diesen Büroalltag davon hast und auch zusammen mit der Tatsache, dass die beiden Protagonisten, die du am Anfang hast, es kommen natürlich noch mehr hinzu im Verlauf der Handlung, aber dass die sich auch wirklich nicht mögen, dass die so eine Historie haben, weil sie immer gegeneinander gekämpft haben. Und das ist etwas, was ich in so vielen Spielen vermisse. Das ist ein klassisches Beispiel, natürlich immer Ratchet & Clank im ersten Teil, da mussten die erstmal zusammenfinden und danach war es dann immer Best Freunde und hatten eigentlich keine großartigen Auseinandersetzungen mehr, da hat dieses interpersonelle Drama komplett gefehlt und das hast du hier von Anfang. So dass zum Beispiel auch, wenn du Tinder einsetzt, um dann Flint gut zuzusprechen, damit die Synergiepunkte steigen, das gut zusprechen von ihr ist halt immer so ein abwertendes, ironisches, so hey, das hast du ja mal nicht komplett scheiße gemacht und dadurch auch noch so eine gewisse Charakterisierung stattfindet. Also ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit drin in dem Spiel, aber ich muss sagen, was so Paper Mario Likes angeht, finde ich das bisher ziemlich, ziemlich gut und ich glaube, jede Person, die Paper Mario 1 und 2 mag und was Neues haben möchte und vielleicht auch schon so etwas wie Bug Fables gespielt, wie gesagt, Born from Bread habe ich noch nicht gespielt, das ist auch installiert seit Wochen auf meiner Konsole, muss ich noch selber dazu kommen. Bug Fables habe ich ein bisschen gespielt, aber ich weiß von Freunden auf jeden Fall, dass das sehr gut sein soll und Escape from Ever After kann ich auch sagen, also wenn ihr diese Paper Mario Sachen mögt, dann sollte das euch auf jeden Fall gefallen. Wie jetzt die Qualität nach hinten raus ist, ne, für den restlichen Verlauf des Spiels und auch mit den anderen Charakteren, die hinzukommen, aus der Demo kenne ich zumindest diesen Baden, der war auch ganz interessant eingesetzt, das kann ich für die restlichen Charaktere natürlich noch nicht sagen, aber zumindest jetzt dieser Ersteindruck, der gefällt mir sehr, sehr gut. Apropos Ersteindruck, ihr könnt euch auch gerne den Ersteindruck auf dem Drittkanal ansehen, wenn der jetzt die Tage dann rauskommt, da sind noch ganz viele andere Sachen, die eingestellt sind, deswegen kann ich gerade nicht sagen, wann das erscheint, aber da könnt ihr euch auch nochmal drüber informieren. Escape from Ever After ist für Ich glaube, alle Systeme erhältlich. Ich habe das jetzt in der Steam-Variante gespielt. Das war absolut problemlos. Gibt's aber auch, ich meine wirklich für Switch, PlayStation und Xbox ist das rausgekommen. Leider keine deutschen Texte. Also da auch nochmal der Hinweis. Ist jetzt aber auch nicht besonders, also gerade so als ein Comedy, leichtes Comedy-Game, sind das jetzt nicht die wirklich herausfordernden Texte. Ich wollte es nur an der Stelle nochmal gesagt haben. Und das so zumindest mein sehr positiver Ersteindruck zu Escape From Ever After. Und ebenfalls gespielt habe ich Foolish Mortals. Und da haben ja mehrere Leute schon gesagt, hey Björn, das musst du auf jeden Fall spielen, wenn du Adventure-Spiele magst. Das war eines der besten aus 2024. Und gerade 2024 ist wirklich ein starkes Jahr für Adventure-Spiele gewesen. Also allein von dem, was ich gespielt habe, da wird es natürlich noch ein bisschen mehr gegeben haben. Aber The Drifter bisher finde ich wirklich super, habe ich hier schon drüber gesprochen. Old Skies ist sowieso eines meiner Lieblingsspiele aus dem vergangenen Jahr. Da habe ich hier auch mal drüber gesprochen. Genauso Rosewater hat einen sehr guten Ersteindruck gemacht. Und Cathy Rain 2 muss ich auch noch durchspielen. Da habe ich ebenfalls von dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr viel Freude mit gehabt. Also 2024 wirklich ein sehr gutes Jahr für Indie-Adventure. Und Foolish Mortals, von dem, was ich bisher gespielt habe, scheint auch in diese Richtung zu gehen. Also ja, ich kann es total sehen, warum Leute mir dieses Spiel empfohlen haben. Ich habe es jetzt noch nicht so lange gespielt, aber bisher macht das wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck und es wirkt für mich so sehr deutlich, was für Inspirationen dahinter sind, ne? Welche Adventure die Leute auch im Vorfeld gespielt haben. Die beiden Sachen, die mir im Kopf vor allem einfallen, sind Baphomets Fluch, bezogen auf die ganze Optik des Spiels, also diese selbst gezeichneten Hintergründe und auch wie die Charaktere aussehen und zumindest versucht werden, so ein bisschen zu animieren, weil die sind jetzt nicht alle per Hand animiert, sondern also ab und zu sieht man das so ein bisschen zwar, aber die meisten sind halt wirklich so Tween Animations, ne? Also dass dann nur einzelne Körperteile kurz bewegt werden, dass so ein Kopf ein bisschen wackelt, wenn einer der Charaktere spricht. Das ist aber okay, weil das Spiel sowieso jetzt nicht das größte Budget hatte und auch, glaube ich, so das erste Spiel von den Leuten ist, die das hier jetzt gemacht haben. Aber ist ja natürlich trotzdem so ein kleiner Kritikpunkt. Das ist jetzt nicht die handgezeichneten Animationen, wie das bei Baphomets Fluch der Fall war, auch in den Zwischensequenzen. Aber sie haben das Beste gemacht aus dem, was ihnen da zur Verfügung stand, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und also es während so die Ästhetik sehr Baphomets Fluch inspiriert ist, ist es in seiner Spielstruktur auf jeden Fall sehr stark von Monkey Island inspiriert. Also gerade auch die Einteilung in die Akte und was man da jetzt bisher so drin machen muss, weil das Setup des Ganzen, auch ehrlich gesagt, ganz cool, vor allem für so ein Adventure, dass da schnell die Grenzen festgelegt sind. Du kommst als jemand auf so eine Insel, also eine Insel, die mit dem Festland verbunden ist, aber nur, wenn Ebbe herrscht. Also bei Ebbe kann dann noch mit einem Auto drüber gefahren werden, über diesen Sandweg und da wirst du am Anfang vom Spiel abgelassen, aber schnell kommt dann eben die Flut nach und dann bist du auch für den nächsten Abend auf dieser Insel gefangen. Das ist auch eine ganz normal bewohnte Insel mit den Leuten, die dort leben. Und du bist da, weil du versuchst, so ein geheimes Erbe zu finden. Also, dass es hier irgendwo auf der Insel auch eine Person gab oder beziehungsweise eine Familie gab. Und da fehlen Gelder bis heute, ne? Und du mit deiner Firma als auch so, ich weiß gar nicht, so Auditor in dem Fall, versuchst du eben das Geld zu finden, weil jetzt so der letzte Tag ist, an dem das irgendwie möglich ist. Und man findet schnell heraus, dass in dieser Familie, wo das stattfand, an diesem Anwesen, dass es da auch einen tragischen Vorfall gab, bei dem dann bei einer Hochzeit super viele Leute verschwunden sind, ne, auch aus dieser Familie heraus. Und die Bewohner sagen, hey, wenn du da in dieses Anwesen gehst, alle Leute haben irgendwie Geister oder sowas gesehen und seitdem bekommen die nur noch Albträume. Und man stellt sich auch schnell heraus, ja, da existieren auch Geister. Also, dass man in dieses Anwesen reingeht, nachdem du von so einem Voodoo-Magier, den man am Anfang trifft, dann der dir erzählt, so hey, du willst diesen Schatz finden oder beziehungsweise das Geld finden für deine Arbeit oder für die eigene Bereicherung, das ist scheißegal. Du musst eben zu diesem Anwesen erst einmal gehen, um für den so ein Trinket zu holen, damit er dir dann helfen kann, den Weg oder beziehungsweise diesen Fund von diesem Schatz zu finden. Also an sich wird es dadurch auch so etwas wie eine Schatzsuche, auch da die Bezüge zu Monkey Island, auch diese Voodoo-Bezüge gerade zu Monkey Island 2, auch wenn es sich wie Monkey Island 1 jetzt erst einmal in dem, zumindest jetzt diesem initialen Setup, dann nur auf diese Insel bezieht. Und nachdem du dieses, oder wenn du dieses Trinket holst in dem Haus, dann triffst du eben auch das erste Mal auf einen von diesen Geistern. Und die nächste Aufgabe besteht es dann daraus, diverse Objekte zu finden für einen Zauber, der dir dann helfen soll. Ne? Das heißt, dieser erste Prolog, okay, lern alles kennen. Und der zweite Teil ist dann, versuche 7 Sachen zu finden und du kriegst dann auf der Karte, also auf dieser Insel, mehrere Orte freigeschaltet, zu denen du dann hingehen kannst und wo es dann auch verschiedene Rätselketten gibt, die natürlich auch sich miteinander kreuzen. In dem Teil befinde ich mich gerade, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich dann sehr stark an Monkey Island erinnert werde. Also auch wenn du diesen Overview von der Insel siehst, das sieht schon ähnlich zu Melee Island aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme mal auch mal an, dass das jetzt nicht so zu 100% unbeabsichtigt ist und dass du dann relativ viele Hotspots schon von Anfang an auf der Karte dann verfügbar hast, nach diesem Prolog, der das Ganze so ein bisschen mehr straffen soll. Und das, was mir auf jeden Fall daran gefällt, ist diese komplette Insel und ihre Historie, die aufgemacht wird, natürlich auch die Zeichnungen, die wirklich sehr gute Vertonung und auch dieses grundlegende Mysterium, dass du auf der einen Seite die Motivation hast, das Ganze zu finden, weil es wird dir halt gesagt, es ist deine Aufgabe, es ist dein Job, aber halt auch einen Schatz finden ist ganz cool, plus dann diese ganze Geheimnisse um das, was da irgendwie passiert ist. Du gehst dann auch auf dieser Insel, redest mit den Leuten oder wenn du an dieses Anwesen gehst, dann siehst du auf der Hinterseite noch irgendjemandem in so einem Wrack von der damaligen Party, wie er an so einem Baum aufgehangen da irgendwie rumhängt. Und der Horror ist auf jeden Fall sehr cartoony. Wenn ich gerade in dieses Anwesen gehe, erinnert mich das an das Horroranwesen aus dem Disneyland. So in die Richtung geht das. Das soll jetzt kein Spiel, sondern mehr wie bei Adventure-Spielen natürlich auch so mit den Comedy-Elementen hier und da zwischendrin und das Ganze dann eingebettet in die Struktur der klassischen Rätsel-Logikketten. Die sind auch am Anfang bisher sehr reduziert, sehr einfach. Also die ersten Rätsel, finde ich, waren jetzt keines davon besonders schwer, ist aber für einen Prolog auch ehrlich gesagt ganz gut, auch dass das Pacing davon hochgehalten wird. Es gab an der einen Stelle ein Puzzle, wo ich dann zumindest so, ja, das ist jetzt nicht wirklich schwer, aber das hätte man besser etablieren können. Also, dass einem das Spiel teilweise, wenn du mit Sachen interagierst, ich will nicht sagen, nicht die richtigen Informationen gibst, aber dass es dir falsche Rückschlüsse ermöglicht, basierend auf dem Gezeigten, ne? Dass es nicht immer ganz klar ist, wenn du jetzt mit Sachen interagierst, wo es eigentlich letztendlich hinführen soll, ist dann aber kein Problem, weil das so Possibility Space in den Szenen ist jetzt eh nicht besonders groß, das ist in Ordnung. Und danach öffnet sich das Ganze auch relativ gut. Ich würde nur mal sagen, dass es in dem Prolog sehr, sehr redselig ist. Also es ist ein Spiel, was sehr viel Zeit am Anfang mit der Erzählung verbringt. Ja, du startest das und dann hast du erstmal ein Gespräch mit dem Taxifahrer, der dich rübergebracht hat. Das ist so als Exposition für deinen Charakter und was du hier machst und was deine Aufgabe ist. Dann gehst du in den ersten Ort rein, triffst da auf einen Charakter und der gibt dir erstmal die ganzen Hintergründe von diesem Ort und dass die Leute eben auch Geister gesehen haben. Und sehr, sehr viel Text, sehr, sehr viel Dialog. Dann triffst du auf diesen Voodoo-Meister und der labert dich erstmal zu und der gibt dir so die ganze Backstory von dem, was hier früher irgendwie passiert ist. Dann gehst du in das Anwesen, kommst wieder zurück und dann zählt der nochmal alles weiter und auch die restliche Aufgabe und den Plot und was du für ihn machen sollst und was er davon hat und was es hier noch für Sachen gibt. Und danach wirst du erst in die Welt losgelassen. Und danach, in dem Teil, in dem ich jetzt bin, da wird das Pacing auch deutlich besser und deutlich rätselfokussierter oder beziehungsweise, wenn ich dann Dialog habe, dann sind die nicht immer so lang. Ich verstehe das, dass man das am Anfang machen möchte, um alles zu etablieren und dass du eben auch alles verstehst. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, dass es manchmal ein bisschen zu viel war und die Dialoge manchmal ein bisschen zu, oder diese Exposition manchmal ein bisschen zu lang, dass mein ADHD-Hirn dann anfängt so ein bisschen und dann auf einmal, was hat er jetzt gerade die letzten 3 Sätze gesagt? War das jetzt irgendwie wichtig? Ich glaube, ich habe da wieder irgend so ein bisschen was vergessen. Das merkt man auch, glaube ich, in dem Ersteindruck, den ich ebenfalls dazu gemacht habe. Den könnt ihr euch gerne ansehen. Und in dem Fall gibt es natürlich bei Foolish Mortals auch eine deutsche Übersetzung. Das ist ein Adventure-Spiel. Die eine Sprache, die neben dem Englischen, der englischen Originalsprache immer dabei sein muss, ist natürlich die deutschen Texte. Die haben auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Es gab so ein, zwei Szenen, wo ich das Gefühl hatte, da wurde ein Wort nicht korrekt übersetzt. Das war dann aber für das Verständnis kein Problem und hat auch keine Rätsel betroffen. Aber ich mag auch, dass die Gegenstände, wenn auf den Gegenständen wichtige Informationen drauf sind, dass die auch übersetzt werden. Du kriegst am Anfang beispielsweise ein Telegramm und auf dem Telegramm ist der Text dann auch eingedeutscht. Also da haben die wirklich nochmal das Asset bearbeitet. Das gleiche auch bei so einer Karte, die man dann später bekommt. So solche Sachen weiß ich wirklich, wirklich sehr wertzuschätzen und an sich würde ich auch sagen, dass das eine vernünftige, gute Übersetzung ist von diesem Adventure. Und bisher momentan, glaube ich, auch nur auf dem PC verfügbar. Also es macht einen guten Eindruck, auch da wirklich vielen Dank an die Empfehlung der Leute. Das ist für mich komplett untergegangen bisher dieses Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt demnächst direkt durchspielen werde, weil erneut, ich will jetzt noch The Drifter durchspielen, ich will auch noch Cathy Rain 2 eigentlich durchspielen, Rosewater könnte ich auch noch irgendwie durchspielen, also Da sind noch sehr viele Sachen offen, aber falls ich Foolish Mortals dann nochmal weiterspielen und beenden sollte, dann werdet ihr das garantiert in Form einer Review irgendwann erfahren. Das aber zumindest soll es gewesen sein mit den neuen Spielen für diese Woche. Alle Leute im Supporter-Bereich bleiben jetzt dran. Wir machen einen kurzen Schwenk zu Mission Impossible auf der PS1. Wenn ihr auch dazu gehören wollt, zu diesen fantastischen Leuten, diesen großartigen Supportern, dann könnt ihr kurz mal vorbeischauen, patreon.com/Speckobst, da kriegt ihr dieses Tier bereits für 1 Euro und ansonsten gerne auf Steady, das ist die Plattform für Leute, die nur Audioinhalte haben wollen oder meine Inhalte als Audioform, da kriegt ihr zum Beispiel auch alle meine Zweitkanalinhalte direkt in einem Podcast-Feed reingedrückt und geballert und dann natürlich auch hier diese erweiterten Versionen des Podcasts. Schaut also gerne mal vorbei, entweder patreon.com/speckobst oder bei Steady, beides ist unten verlinkt. Und ich würde dann sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Part. Fangen wir bei den News mal kurz an mit einem Update bezüglich Rockstar. Und da hatte ich ja bereits schon über das initiale Geschehen mehrfach gesprochen. Es wurden bei Rockstar North insgesamt knapp Anfang 30 Leute gehen gelassen. Ich glaube zwischen 32 und 34 war die letztendliche Zahl. Und dort ist ja mittlerweile jetzt auch der legale Prozess losgegangen, weil das, was ja Rockstar gesagt hat, dass diese Personen, ja, sagen wir mal, geschützte Inhalte der von GTA 6 oder eben auch der Produktion dann in einem öffentlichen Discord gepostet haben. Die Sache ist ja, das war ja kein öffentlicher Discord, das ist ja nur einer von der Gewerkschaft. Und die Sachen, die da gepostet wurden, waren dann ja Sachen bezüglich eben der Arbeit, also dementsprechend sehr relevant. Und jetzt gab es in diesem Gerichtsprozess, weil natürlich die ganzen Leute dort auch versuchen, dagegen vorzugehen und ihre Jobs zurückzubekommen, eben auch die Zahlung zurückzubekommen. Und während dieser ganze Prozess läuft, sind die Leute ja momentan arbeitslos, ne? Und innerhalb dieses Prozesses gibt es dann auch diesen ersten Appeal, den man wohl machen kann, dass man während der Zeit von seinem Arbeitgeber auch bezahlt wird und dann eben auch diese ganzen Benefits bekommt, weil ein paar von den Leuten jetzt nicht nur das Gehalt an sich, sondern einige Leute sind eben auch mit einem Arbeitsvisa dort und müssten dann im schlimmsten Fall während dieser ganze Prozess noch läuft und selbst wenn sie den dann gewinnen sollten, müssten wieder zurückgehen, müssten eben die UK verlassen und können dann während des ganzen Prozesses nicht dort bleiben. Und diese Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, war dann leider nicht zugunsten dieser Mitarbeitenden. Das heißt, die bekommen jetzt keine finanzielle Unterstützung. Die Leute, die da mit einem Arbeitsvisum sind, die müssen sich jetzt entweder auch um was anderes kümmern oder werden wahrscheinlich das Land verlassen müssen. Und das ist eine Sache, die gerade, wenn man sich das Ganze betrachtet, was da in diesem Prozess passiert ist, und da gibt es auch ein sehr gutes Video von People Make Games, das kann ich erneut empfehlen. Falls ihr das mit mir zusammen sehen wollt, gibt es auch einen VOD davon, den ich hochgeladen habe. Ich habe das Ganze dann im Stream relativ schnell danach geguckt, um auch das Update zu bekommen. Und dort wird unter anderem auch eine Person besprochen, die in diesem Discord nur einen einzigen relevanten Satz gedroppt hat. Also der Grund, warum diese Person gefeuert wurde, war ein einziger Satz. 15 10 Wörter. Und wenn du das Ganze dann vorgelesen bekommst und auch in diesem Gerichtsprozess, also da fällst du wirklich vom Glauben ab. Also da ist nichts in dem Fall wirklich Relevantes gesagt worden oder irgendwas, was dann auf irgendwas hindeuten kann, wo es halt wirklich nur so um QA und alles geht. Und dann Rockstar argumentiert dann so, ja, basierend darauf, was die gesagt haben, könnte man den Stand der Spieleentwicklung ablesen und das darf nicht nach außen geraten, weil wir machen hier, arbeiten scheinbar mit Atomwaffen und nicht mit fucking Videospielen oder so. Und deswegen eine Person zu feuern, also das ist so ein Affenzirkus da einfach nur und was die da alles versuchen in irgendeiner Form durchzudrücken. Und klar, ich bin jetzt kein Experte auf dem Arbeitsgerecht in der UK, aber das ist wirklich, wirklich absurd, dass da auch nicht mal dieser Appeal dann durchgegangen ist, die Leute dazu bezahlen oder zumindest halt die Leute, die dann mit dem Arbeitsvisum da weiterbleiben können währenddessen. Das ist kompletter Mumpitz. Also wir können jetzt einfach nur hoffen, dass wenn der letztendliche Prozess dann da durchgeht, dass dann auch die Mitarbeitenden und eben auch die Gewerkschaft auf der Seite gewinnt, weil das nicht nur für die Leute, die dort involviert sind, scheiße wären, sondern natürlich auch ein richtig, richtig schlimmes Zeichen an die restliche Belegschaft schicken würde. Weil natürlich der Grund, warum die das versuchen, die Leute da jetzt eben auch, dass die Leute da gefeuert haben, das liegt daran, dass sie eben diese Gewerkschaft gründen wollten. So, natürlich, das sagen die jetzt nicht nach offen heraus, weil sie das auch nicht dürfen. Das heißt, da müssen sich dann andere Kleinigkeiten als Gründe gesucht werden. Und das sind wirkliche Kleinigkeiten, die hier vorfallen. Und dass da nicht instant die Schranke vorgeschoben wird, um dann zu sagen, ja, das ist ja einfach eine Firma, die nicht will, dass sich die Leute innerhalb dessen organisieren. Also absolute, keine Ahnung, sorry, aber absolute Clownsentscheidung, die da passiert ist. Weiterhin volle Solidarität mit den Leuten bei Rockstar North. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die weitere Berichterstattung dann eben auch von People Make Games. Jetzt aber mal zwischendurch zu einer positiven Meldung und die kommt ausgerechnet von Games Workshop, die ja nicht gerade dafür bekannt sind, dauerhaft irgendwelche Ws zu farmen, aber in dem Fall haben sie eine gute Entscheidung getroffen, nämlich haben sie gesagt, dass in der kompletten Entwicklung, sei es jetzt für ihre eigenen Sachen, ne, also wenn es um die Herstellung von den Figuren für Warhammer oder so geht, aber auch in der kompletten Produktion von dieser IP, also das ist ja, Warhammer ist etwas, bei dem Games Workshop sehr großzügig mit umgeht und dann eben auch sagt, hey, ihr könnt jetzt da ein Spiel mitmachen, ihr könnt da ein Spiel mitmachen, ihr könnt da etwas mitmachen, finde ich auch ein wirklich gutes Vorbild und gibt ihnen ja auch definitiv Erfolge, aber da jetzt auch gesagt wurde, wir haben da keinen Bock drauf. So, wir haben da keinen Bock drauf, da jedes Mal dann drüber zu gucken und wir wollen das auch nicht riskieren, dass da irgendwas im fertigen Produkt auftaucht. Deswegen lassen wir das jetzt einfach sein und es wird vertraglich geregelt, dass in dieser ganzen Produktion keinerlei KI benutzt wird. Wie das dann genau definiert ist, das muss man natürlich gucken, weil in meinen Augen wäre das auf jeden Fall Generative AI, die da untersagt wird. Aber dadurch, dass es ja an sich auch keine geschützten Begriffe sind und sowas, musst du das natürlich vertraglich genauer festlegen. Das steht jetzt da nicht drin, weil nichts davon ist, erneut, ich habe es schon so oft gesagt, aber nichts davon ist in irgendeiner Form künstliche Intelligenz. Und das, was heutzutage oftmals als KI bezeichnet wird, das sind auch Dinge, die in anderen Konstellationen schon seit Ewigkeiten benutzt werden, ne, in irgendeiner Form von Algorithmen, das jetzt der Fall ist. Das heißt, ich nehme mal an, dass es sich hier vor allem auf die Generative AI-Sachen bezieht und das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Sie haben zwar gesagt, dass ihre Management-Etage da weiter experimentieren kann, um zu gucken, ob sich das irgendwo gut nutzen lässt, gut anwenden lässt, aber meine Fresse, das sind fucking Manager, so, dass die alle irgendeine nutzlose Arbeit damit ersetzen wollen und dann zu gucken, oh, jetzt kann ich hier PowerPoint-Präsentationen und meine E-Mails irgendwie ein bisschen machen, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, das interessiert mich nicht. Also solange in der eigentlichen Entwicklung und eben auch bei den ganzen Creatives da dieser Mist nicht zum Einsatz kommt, bin ich auf jeden Fall ziemlich glücklich. Und das sieht man jetzt auch an anderer Stelle, dass immer und immer mehr Leute rauskommen und sagen, wir haben es versucht, es bringt nichts. Auch da wieder, ich finde die Aussage, oh ja, alle Firmen machen das, alle Firmen benutzen das, das wird in diesen ganzen Spielen drin vorkommen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich affig, weil dafür bräuchte es die ganzen Beispiele. Niemand kann irgendwie nennen, was da vernünftig mit gemacht werden kann. Wir hatten es gerade erst wieder in dem Larian AMA gesehen, wo die ganzen Entwickler auch gesagt haben, Alter, das, was hier rauskommt, ist halt fucking Dreck. Also, das bringt nichts, das irgendwie einzusetzen. Das, was ich irgendwie morgens nach dem Kaffee rausschaue, scheiße, ist besser, als was ich da mit irgendeiner Generative AI produzieren kann. Und dann auch zu meinen, oh ja, wir könnten es ja auf unseren eigenen Daten dann ein Modell aufbauen, wo es so, Bruder, niemand hat diese Mengen an Daten, deswegen muss das ja alles geklaut werden. Das Trainieren von diesen Modellen ist der teure und eben auch langwierige Prozess, und da brauchst du also Mengen an Daten, die du dir so nicht einmal wirklich vorstellen kannst, und dass da irgendeine Firma herkommt und sagt, oh, wir machen das basierend auf unseren eigenen Sachen, ist halt ein kompletter Bullshit. Also erneut, da müssen wir einfach Leute mal die ganzen Beispiele zeigen, weil ich versuche das zwischendurch zu finden, ich versuche das wirklich so nuanciert zu betrachten, aber jedes Mal, wenn ich solche, weiß ich nicht, irgendwelche Claims oder so dann untersuche, stellt sich nachher heraus, dass es wieder irgendeinen Blödsinn war. Falls ihr einen weiteren Grund brauchtet, Mark Zuckerberg zu hassen, hier habt ihr ihn auf jeden Fall, denn sein komplettes Meta-Projekt, nachdem man ja sogar die Firma umbenannt hat, bricht in sich zusammen. Oh Wunder, das Metaverse, das ist gar nicht die Zukunft gewesen, das ist gar nicht irgendwie inevitable gewesen, das war ein ziemlicher Misserfolg für diesen kompletten Konzern, da sind 80 Milliarden Dollar oder so draufgegangen. Hey, währenddessen hat sich das Vermögen von Zuckerberg verdreifacht. Erneut sollen mir die ganzen Leute wieder erklären, dass, oh ja, das ist, weil die ganze Verantwortung für irgendwas tragen. Deswegen verdienen die Leute so viel. Einen Scheiß Verantwortung tragen die. Die machen den größten Mist auf Erden. Niemand hat jemals so viel fucking Geld verloren wie Meta mit dieser Scheiße. Und währenddessen sitzt der CEO da und ist so, ja, mein Vermögen hat sich aber fucking verdreifacht. Und die Leute, die leiden müssen, das sind jetzt wieder die ganz normalen Angestellten. Großartig, denn Meta hat bekannt gegeben, dass 3 komplette Studios geschlossen wurden. Und das ist einmal Sansaru, die für Asgard's Wrath zuständig waren. Twisted Pixel, die gerade erst zumindest basierend auf den ganzen Reviews und so, wirklich gutes Deadpool VR rausgebracht haben. Und auch Amateur, die unter anderem für den wirklich fantastischen Resident Evil 4 VR-Port auf der MetaQuest zuständig. Den habe ich zum Beispiel gespielt. Großartiges Ding. Da waren ja auch einige der Metroid Prime-Leute, also ehemalige Retro-Studios-Leute, haben daran gearbeitet. Mark Pacini, der Director der originalen Trilogie, war unter anderem auch der Director von dem Resident Evil 4 VR. Und ja, die sind jetzt auch einfach weg, die sind jetzt auch einfach geschlossen, die sollen sich irgendwie scheinbar alle einmal ein bisschen ficken gehen. Es gibt noch ein Studio, das jetzt nicht geschlossen wurde, aber bei dem Studio Camouflage, die ja unter anderem das letzte Batman Arkham Shadow gemacht haben, was auch wirklich sehr gut sein soll, die gibt es noch, aber es wurden sehr, sehr viele Leute entlassen. Und ich glaube, da wird auch in der kommenden Zeit noch mehr und mehr passieren, weil ja der komplette Fokus von Facebook, von Meta jetzt geschiftet wird wieder. Wir gehen hin zu AI, sie gehen hin zu irgendwelchen oder so, das heißt gerade bei diesen ganzen Gläsern und so, Brillen, die da herstellen, diese AR-Sachen, da werden wahrscheinlich ihre ganzen Developer dann hingedrückt werden, dafür irgendwas zu machen. Keine Ahnung, wer das jetzt genau wieder haben möchte oder wie das da am besten funktioniert, aber in irgendwas muss man das Ganze ja drücken. Und erneut, ja, die Leute, die darunter leiden, haben nichts mit den eigentlichen Entscheidungen zu tun. Und selbst wenn du richtig gute Arbeit ablieferst, wie fucking Resident Evil 4 VR oder eben das gerade erst erschienene Deadpool VR, so was aktuell noch beworben wird, stell dir mal vor, du machst ein richtig gutes Spiel und dann wirst du einfach danach gecancelt. Hervorragend, großartige Belohnung dafür. Vor allem, also Twisted Pixel, das ist halt auch ein Studio, das ich halt noch sehr, sehr lange kenne. Die sind ja damals in den frühen Xbox Live Arcade-Zeiten hochgeschossen, wurden dann nachher von Microsoft gekauft, nachdem sie so Spiele wie The Maw gemacht haben oder Comic Jumper. Hatten dann auch nicht so gute Spiele. Also ich glaube, ihr Bestes, muss ich sagen, ist The Gunstringer für Kinect. Lustigerweise haben die so eines der besten Kinect-Spiele gemacht, aber deswegen wundert es mich auch nicht, dass die in ihrem VR-Bereich so gut untergekommen sind. Und ja, die sind jetzt auch nach knapp 20 Jahren, wurden die dann jetzt geschlossen, nachdem sie vor kurzem erst, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob das Deadpool VR das erste gewesen ist, was sie für Meta gemacht haben, aber ja, absolut beschissene Sache mal wieder. Vielen Dank. Und wir gehen wieder zurück zu einer positiveren Meldung oder zumindest eine, die dann hoffentlich positiv wird. Und zwar wurde jetzt die Hauptdarstellerin der Tomb Raider-Serie, die gerade für Amazon entwickelt wird, bekannt gegeben, Sophie Turner. Ich glaube, den meisten Leuten und auch mir natürlich aus Game of Thrones bekannt. Und ich wusste bis zu dieser Ankündigung nicht einmal, dass diese Serie existiert oder dass die tatsächlich in irgendeiner Form in Arbeit ist. Und normalerweise wäre mir sowas auch scheißegal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die ganzen Spieleserien irgendwie schlecht sind. Die erste Staffel The Last of Us, ich finde die okay. Also ich kann diese großen Lobhudeleien darum nicht irgendwie verstehen. Die zweite fand ich wirklich kacke, aber das fanden auch die meisten Leute. Genau das gleiche, ehrlich gesagt, mit der ersten Staffel Fallout, die fand ich ganz okay. Und die zweite, muss ich sagen, finde ich bisher relativ langweilig, trotz ein oder zwei Personen, die da gute Arbeit drin machen. Aber und in dem Fall liegt das eben auch an der Showrunnerin Phoebe Waller-Bridge, die ich vor allem für ihre, also ich glaube, das war ursprünglich mal ein Stageplay oder so, was sie gemacht hat und wurde dann in eine Serie umfunktioniert mit zwei Staffeln Fleabag. Die finde ich wirklich fantastisch, die von ihr eben auch, ne, nicht nur als Showrunnerin, sondern dann auch geschrieben und dass sie auch in der Hauptrolle da gespielt hat. Und sie ist jetzt für diese Lara Croft Tomb Raider Serie zuständig. Und das muss ich sagen, finde ich dann von den Leuten, die daran arbeiten, auf jeden Fall eine interessante Sache. Das hat Potenzial. Und diese ersten Bilder, die von Sophie Turner veröffentlicht wurden, sehen richtig gut aus. Also da hat man versucht, das originale Outfit von Lara Croft umzusetzen. Und vor allem auch diese Aura, die in den Bildern rübergebracht wird, das ist genau das, was ich in einer Lara Croft haben will. Also nicht nur das Outfit, sondern eben auch die Ausstrahlung davon, muss ich sagen, finde ich ziemlich gut. Natürlich, Leute sind wieder im Internet ziemlich sauer. Irgendwelche Man-Babys scheißen sich ein, weil, oh, wie kann das sein, dass wir eine Lara Croft haben, die nicht aussieht wie Angelina Jolie oder generell einfach keine großen Brüste irgendwie hat, weil das ist natürlich das einzig Wichtige bei der Darstellung von Lara Croft, nicht alle anderen Aspekte des fucking Charakters an sich. Also wie der Charakter ist, who gives a shit? Das Einzige ist natürlich für die Leute immer nur das Wichtige, das Aussehen. Und mal ganz im Ernst, also jetzt nichts gegen Angelina Jolie oder so auf dem Level, aber irgendwie zu tun, als ob diese ersten beiden Tomb Raider Filme mehr als leicht unterhaltsamer Schlock waren oder so. Come the fuck on. Also da müssen wir jetzt auch irgendwie nicht so tun, als ob das diese große Meisterleistung gewesen sei. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mal so leicht optimistisch, würde ich sagen. Keine Ahnung, wie die letztendliche Serie wird. Das hängt ja auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Jetzt nicht nur die Showrunnerin, nicht nur irgendwie die Hauptdarstellerin. Da kann sehr viel andere Probleme, gerade bei so einer Sache wie Tomb Raider, wo ja je nachdem, was du machen möchtest und was dann auch dargestellt werden soll, ne, so gerade auch das Visuelle. Da ist zum Beispiel ein Aspekt, den finde ich die Fallout-Serie wirklich, wirklich gut macht und wahrscheinlich auch für Amazon zumindest die erste Staffel sehr erfolgreich war, dass sie dann vielleicht in etwas wie Tomb Raider auch erheblich Gelder reinpumpen, damit das Ganze dann gut werden kann, damit das auch seine guten Action-Set-Pieces bekommen kann. Ich möchte vor allem eher auch so ein generelles Abenteuer da drin haben und auch dann so diesen Rätselanteil. Also müssen wir einfach mal schauen, aber zumindest von dem, was ich gesehen habe, ich bin interessiert. Normalerweise bin ich das bei solchen Videospielverfilmungen nicht, aber da diese paar Grundpfeiler, Grundinformationen zu bekommen, da denke ich mir zumindest, das könnte doch ganz cool werden und werde ich auch garantiert besprechen, wenn es dann erscheinen sollte irgendwann. Wenn Amazon bewiesen haben, in einer Sparte überhaupt nicht gut zu sein, dann in der Gaming-Branche. Und dort haben sie jetzt auch bekannt gegeben, dass eines der, naja, sagen wir mal, einzigen Projekte, die zumindest zu Beginn wirklich funktioniert haben, ihr MMO New World, und mit funktioniert meinte ich, dass es ja finanziell und von den Spielerzahlen funktioniert hat. Ich weiß noch, dass es sehr, sehr viele sehr, sehr lustige Bugs auch in diesem Spiel zu dem Start gab. Aber das Ganze soll nun Ende nächsten Jahres dann tatsächlich, oder nicht Ende nächsten Jahres, sondern in einem Jahr circa, also Ende nächsten Januar, soll das Ganze dann tatsächlich eingestellt werden. Und ab Ende diesen Monats kann das Spiel dann auch nicht länger gekauft werden. Das heißt, falls ihr noch unbedingt New World erleben wollt selber, dann müsst ihr jetzt schnell zuschlagen, könnt es dann das kommende Jahr tatsächlich noch spielen und dann wird das Ding komplett offline genommen und ich glaube, gerade bei so einem Verein wie Amazon wird es da auch keinerlei Möglichkeiten geben, das auf privaten Servern weiterzuspielen. Von daher, ja, wieder so eines dieser Projekte, die dann groß, teuer produziert werden, ein paar Jahre laufen und dann komplett erlischen wie irgend so ein Stern am Himmel. Also, ja, ist bitter, vor allem, weil ich weiß, selbst wenn man jetzt an dem Projekt kein Interesse daran hat oder das auch gespielt hat und es scheiße findet, es gibt immer Leute, die solche Spiele mögen. Selbst bei irgendwelchen Titeln, wo man nicht glauben kann, dass das irgendjemand mögen könnte. Irgendjemand mag diese Spiele schon und auch aus einer Reservationssicht, da bin ich natürlich jemand, da gibt es keine Ausnahmen. So, jedes Spiel sollte erhalten bleiben, jedes Spiel sollte spielbar gemacht werden. Alles außer 100% All-In zu gehen, ist ehrlich gesagt eine blöde Sache, weil wie gesagt, aus einem persönlichen Erfinden heraus, du weißt nie, was für jemand anders relevant ist oder wichtig ist und auch aus einer historischen Perspektive, wenn man sich dann irgendwann nochmal rückblickend gerade mit Amazon beschäftigen möchte oder auch solchen MMO-Projekten, dann nicht mehr darauf zugreifen zu können, ist natürlich auch etwas, das aus einer akademischen Perspektive dann scheiße ist, aber na gut, dann ist das eben so und dann soll es das auch mit dem News-Teil für heute gewesen sein. Werbung in Videospielen. So ein bisschen angespornt von dem Resident Evil Requiem Showcase. Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben und noch so ein bisschen Kontext brauchen, vergangene Woche gab es eine Showcase zu Resident Evil Requiem, wo Capcom in der ersten Hälfte, und das Ding geht nur so 12 Minuten, war also wirklich nicht sehr lang, aber in der ersten Hälfte haben sie das erste Mal wirkliches Gameplay von Leon gezeigt. Sie haben auch ein bisschen mehr Gameplay von Grace gezeigt und was die beiden eben auch auf einer spielerischen Ebene sehr unterschiedlich macht und das sogar abseits von das eine ist Action, das andere ist Stealth, also gerade diese Möglichkeit, das Blut der Gegner aufzunehmen, ist schon etwas, das ich für ganz interessant halte. Jedenfalls ist das Ganze dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen umgeschwungen. Und zwar wurde nochmal darauf hingewiesen, dass Leon ja unbedingt irgend so einen Porsche fahren muss. Und dann hattest du da auch einen von der Gaming-Division von Porsche, also jemand, der nur dafür zuständig ist, dass Porsche in irgendwelchen Videospielen vorkommt. Na, ich nehme an, hauptsächlich waren das auch so Sachen bei Rennspielen, aber dann auch solchen Kollaborationen wie jetzt hier, dass es ein echtes Auto ist und da auch die Firma dahinter und boah, voll geil und wir bauen das hier ein. So Sachen, die du ja vorher vor allem aus Filmen kanntest, ne? Dass dann hier haben wir jetzt, ich weiß noch, bei iRobot, war das irgendein Audi oder so? Ich bin gar nicht mehr, aber das war ja auch dieses Auto, was sie extra in Kollaboration mit dem Hersteller designt haben für diesen Film, was ja auch die Marke an sich so ein bisschen vermarkten soll. Und dann, und das fand ich noch ein bisschen seltsamer, waren es die Uhren der beiden Spielfiguren. Also wohl sowohl Leon als auch Grace Hamilton-Uhren tragen, die, also zumindest jetzt, weil die Sachen werden ja auch offiziell verkauft, knapp 2000 Euro kostet. Also ich glaube, eine davon war ein bisschen günstiger, und die andere waren so knapp über 2000 Euro. Also vollkommen absurd. Vor allem, weiß ich nicht, das hat ja in dem Fall tatsächliche Auswirkungen auf die Charakterisierung der Figuren, ne? Weil das ja bedeutet, dass jemand wie Leon dann eben auch Interesse daran hat, so einen Wagen zu fahren. Jetzt kann man bei dem Auto noch sagen, okay, das könnte irgendwie der Dienstwagen sein von ihm, der wird ihm gestellt, ne? Von mir aus. Aber beide Charaktere sind dann eben in ihrer Persönlichkeit so, dass sie Wert darauf legen, so eine teure Uhr zu haben. Wo ich mir dann auch denke, also bei jemandem wie Leon, ja, der ist doch so auf seine Arbeit und seinen Job fokussiert, weil solche Uhren, das ist ja auch etwas wie so ein Statussymbol und das, oh, ich habe jetzt so viel fucking Geld und dann kann ich das noch in so eine teure Uhr investieren. Also das machst du nicht, außer du hast eh schon mehr Asche, als du damit irgendwas anfangen kannst. Du sitzt nicht da und denkst dir, oh mein Gott, das, was ich jetzt als nächstes bräuchte auf meiner hier Maslow-Pyramide, ist die 2.000-Euro-Uhr oder so. Also da kommst du ja erst hin, wenn du schon in diesem Bereich bist, wo alles andere ausgedeckt ist. Und bei Leon sehe ich das an der Persönlichkeit einfach nicht. Und gerade bei Grace, so jemand, die jetzt bisher gezeigt wurde, oh, ich bin auch total auf meine Arbeit fokussiert und so ein bisschen schüchterner und wie die ansonsten auch angezogen ist. Und dann hast du diese 1.000-2.000-Euro-Uhr da irgendwie dran. So, das finde ich tatsächlich sehr, also ich finde das tatsächlich negativ in dem Spielen, wenn das dann sich auf die Charakterisierung auswirkt. Ne? Natürlich ist das jetzt etwas, was nur so reingesetzt wurde. Ich finde das auch affig, wenn da Leute ankommen, hatte ich in den Kommentaren gesehen. Und dann so, ja, die brauchen das für die Entwicklungskosten. Oh, lass die das doch, wenn dadurch das Spiel besser wird. Und dann so, Bro, die Titel verkaufen sich alle 10 plus Millionen Mal. Teilweise, also Resident Evil 2 kratzt jetzt langsam an den 20 Millionen verkauften Einheiten. Die Spiele kosten nicht so viel in der Produktion, dass die sich nicht bisher komplett rentiert hatten, plus halt noch und nöcher hinterher. Solche Kollaborationen existieren, weil du Leute entweder hoch im Entwicklerteam hast oder im Management, die das geil finden, weil das die Leute sind, die solche Marken dann mögen, ne? Wo die dann, wir wissen ja auch, ein Kamiya oder so fährt in seinem fucking Sportwagen rum. Und der hätte auch das Geld, um sich dann irgend so eine Uhr zu holen. Und das Gleiche gilt dann auch für das höhere Management bei Capcom. Sei es jetzt im Entwicklerteam. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der Director oder so oder jemand ist, der davon dann profitiert oder ob das wer anders ist. Aber das sind die Gründe, warum solche Kollaborationen zustande kommen. Also als jemand, der aus dem Marketing kommt und der auch mit diversen Firmen zusammengearbeitet hat und da auch in den Marketing-Dingern war, das kommt daher. Das ist, die Leute finden das cool, so hey, das hätte ich gerne, das ist etwas, was ich mag und deswegen wird das dann in das Spiel eingebaut und nicht, weil das in irgendeiner Form für die Zielgruppe oder so relevant ist. Also da wirst du nichts, das ist halt mehr so Branding allgemein und weil die Marken das auch cool finden. Ne? Für die Marken ist das, oh mein Gott, wir sind jetzt hier in so einem Videospiel vertreten. Das ist nichts, was du machst, weil du glaubst, dadurch ein paar mehr Dinger oder so abzusetzen, sondern weil du das selber cool findest in diesen, ne, so die Leute oder gewisse Personen finden das dann bei Capcom, bei Resident Evil ganz cool, dass das drin ist und gewisse Leute bei Porsche oder eben bei Hamilton, die finden das dann ganz cool, dass das in dem Videospiel irgendwie drin ist. Ne? So, oh, guck mal, Resident Evil, was für eine geile Marke, dann können wir da drin eben auftauchen. So, das sind die Gründe von beiden Seiten, warum sowas überhaupt in der Form zustande kommt. So, mit dem Endkonsumenten hat das in dem Fall relativ wenig zu tun in solchen Kollaborationsfällen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich ansonsten, ne, wenn es jetzt nur so drin existiert, dann finde ich das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht schlimm oder wenn es dazu passt. Ne, eine andere Sache, das war ja letztes Jahr die Ankündigung von Intergalactic, wo du ja ebenfalls, war das auch, ich weiß gar nicht, ob das auch Porsche war oder so in dem Fall, aber gerade die Marken, die dann eben gezeigt wurden, auch in der Ästhetik des Raumschiffes und so, und da natürlich auch mit den physischen Medien zu arbeiten, dass du hier so weit in der Zukunft bist und dann dort auch die weiterhin noch CDs benutzt wurden. So, das ist etwas, was für die Ästhetik der grundlegenden Welt sorgt. Ne? Ist jetzt auch eine Sache, die ich vollkommen fair finde, dass man das kritisiert. Also da würde ich mich jetzt noch nicht dagegen stellen, wenn man, oh, warum müssen hier diese ganzen Marken drin sein? Aber gerade, wenn man auch Inspiration nimmt, ich nehme auch mal hier in dem Fall gerade aus den 80er Jahren, wo auch sehr stark, ne, dieser Consumerism noch so ein bisschen mehr in der auch in so Forefront dann eben drin war. Das muss ich sagen, dann passt das zumindest. Da schaue ich drauf und dann passt das dazu. Aber hier in eine bestehende Marke wie Resident Evil sowas einzubauen, das ist so, das macht mir jetzt nicht das Spiel oder so kaputt, aber ich finde es halt relativ unnötig in dem Fall. Und deswegen hatte ich auch nochmal so ein bisschen anders darüber nachgedacht, weil es gibt natürlich auch Sachen, die wesentlich mehr auffallen, die wesentlich schlimmer sind. Auch in Spielen, die mir relativ egal sind, ne? Beispielsweise Tony Hawk Ride. Da gab es, generell hatte, ich glaube, das war allgemein Activision, dass die sehr viele so T-Mobile, Telekom-Sachen in den Spielen drin hatten. Und bei Tony Hawk Ride war das dann so absurd, dass es einen Contest im Spiel gab, also ne, wo du hast so ein, ich glaube, das war so ein Halfpipe-Wettbewerb oder so. Und der ist im Spiel auch von T-Mobile gesponsert. Und dann kann man ja zumindest noch sagen, hey, das passt ja, weil die auch in Real Life vielleicht solche Sachen machen. Das ist genauso, wie ich auch in so einem Fußballspiel oder so, stört mich das nicht, wenn da an der, also A, weil ich keine spiele, aber B, weil das ja in echt auch so ist. Du gehst ins Stadion und dann hast du überall diese ganzen Werbeplakate an der Seite, ne? Diese Banderolen und sowas. Und wenn du das dann in echt hast, dann in dem Spiel drin, vor allem wenn das ja echte Mannschaften sind mit echten Leuten, die du hier spielen sollst, dann echte Marken drin zu haben, finde ich jetzt nicht, also das zieht mich dann nicht aus der Atmosphäre raus, sagen wir das mal so. Aber das, was bei Tony Hawk Ride dann so seltsam war, nicht nur, dass das dieses Event dann davon gesponsert war, sondern dass du auch einen Erfolg hattest. Das war wirklich gesponsert bei Team, also ich weiß nicht, ob es explizit T-Mobile oder so Telekom oder dann Telekom stand, aber es war auf jeden Fall so bla 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 Erfolg und dann so sponsored by. Und das ist natürlich dann die Sache, wo es so in dieses Absurde reindriftet. Auf der anderen Seite, ne, es gibt auch so Sachen, wo ich dann nichts dagegen hatte, wenn zum Beispiel eine Firma daherkommt und ein eigenes Spiel entwickelt. So, weil dadurch machst du ja ein eigenständiges Produkt und wenn das Spiel dann an sich vernünftig ist, dann habe ich da auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Also es gibt ja diesen Plattformer McKids, was ja dann die McDonald's-Integration, also ne, das ganze Branding davon hatte. Und dann habe ich da nichts dagegen. Das Gleiche ist ja an sich auch jede Filmversoftung, ist ja auch wieder Branding für so, du kau oder selbst wenn es einfach nur die Marke an sich ist. So ein Batman-Spiel ist ja auch Werbung für Batman. Und das hat auch funktioniert. Ich kenne also nicht nur ich selber, sondern auch Leute aus meinem Umfeld. Ich kenne einen Kumpel von mir, der zum damaligen Zeitpunkt richtig hart in Batman-Comics reingetaucht ist, weil der Arkham Asylum so geil fand. Und das Spiel hat ja einen guten Job damit gemacht, dir auch diese anderen Villains, die jetzt nicht in dem Spiel drin vorkommen, zu erklären und so ein bisschen was darüber zu erzählen. Und das war auch für mich das erste Mal, dass ich von so sehr vielen Antagonisten von Batman überhaupt erst was erfahren habe, weil für mich Batman eigentlich nur existierte durch die 90er Cartoon-Serie und eben die Real-Life-Filme. So, das war die einzige Form von Batman, die ich tatsächlich kannte. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch in meinem ganzen Leben keinen einzigen Batman-Comic gelesen. Also nicht mal Dark Knight Returns. Und dadurch hatte ich dann auch Interesse an dem Ganzen bekommen. Bei Spider-Man ist es ja ähnlich und an Spider-Man hatte ich schon immer Interesse, aber es war tatsächlich, dass dann in 2018 war das ja, glaube ich, wo das Spider-Man-Spiel rauskam für die PS4 und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch diese Marvel Unlimited-App. Und dann habe ich mir die geholt, weil ich durch das Spiel gerade wieder Interesse an Spider-Man hatte. Oder mein allgemeines Interesse, was ich an Spider-Man habe. Das ist so der, also neben so Batman und Spider-Man, das sind so die eine, sind beides so die einzigen Comicbuch-Mains, also so DC und Marvel dann Charaktere, die ich allgemein ganz interessant finde und wo ich halt ein bisschen mehr gesehen habe als jetzt nur, also gerade bei Spider-Man habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr angesehen und bin ich auch immer an irgendwelchen, ich glaube, ich habe fast alle von den Spider-Man-Cartoons gesehen, auch die aktuellste, die auf Disney Plus rausgekommen ist letztes Jahr, die ich tatsächlich ziemlich gut fand, muss ich sagen. Und das ist ja auch irgendwo Branding dafür, ne? Das ist jetzt nicht einfach nur die Werbung, die rein integriert ist für irgendeine Marke, sondern das zählt ja auch dazu. Und wenn dabei ein gutes Spiel rauskommt, sowas wie Cool Sport ist jetzt vielleicht kein gutes Spiel. Es gibt auch, glaube ich, Yonoid, irgendein ein oder zwei Titel, die dann nicht vernünftig sind. Aber auch da kann ja irgendwas, ich weiß noch, du hattest mehrere Doritos-Spiele auf der Xbox 360. Da gab es, glaube ich, drei verschiedene. Du hast dieses Dash of Destruction gehabt mit irgendwelchen Dinos oder so. Das war von Doritos. Du hattest Harm's Way, was so ein Autokampf-Shooter war. Und dann hattest, die waren Ass beide, aber du hattest Doritos Crash Course, was so ein Wipeout-artiger Plattformer war, wo du dann mit deinem Avatar gespielt hast und dann auch Leaderboard-Listen mit der Freundesliste. Das war richtig geil. Das habe ich sehr viel damals gespielt. Das habe ich auch nochmal für meine Xbox-Liste gespielt. Ist immer noch sehr gut. Und gerade damals dieser Aspekt, alle haben das gleichzeitig gespielt mit dieser Freundesliste. Es war eben kostenfreies Spiel, weil die Werbung war war natürlich dafür für Doritos, wenn du dann ein gutes Spiel dafür bekommen hast, umsonst, dann natürlich nehme ich das gerne an. Und dann sind Werbegelder irgendwo auch vernünftig investiert. Bei anderen Sachen ist es dann immer so, kommt drauf an. Ich weiß auch noch, dass es damals, ich meine, wir bei uns haben das, glaube ich, nicht drin gehabt in den Spielen. Ich glaube, die haben das wirklich nur für die jeweiligen Länder oder Gebiete ausgeliefert. Dass es ja EA hatten in ihrer so 2008er Phase austauschbare digitale Billboards gehabt, das dann in, ich glaube, es war Burnout Paradise unter anderem, wo du zum Beispiel Obama-Werbung hattest, also für die damalige Präsidentschaftswahl in 2008, die nicht initial im Spiel drin waren, soweit ich mich dran erinnern kann, sondern dann nachher reingepatcht wurden in das Spiel. Ich glaube, bei Skate oder so gab's das auch in dem Fall. Und dieses Anpassen, da bin ich dann schon wieder, wo ich mir so denke, so da werden dann die Welten miteinander vermischt. So, ich will jetzt hier gerade in der Spielwelt drin sein, und wenn das dann in der Spielwelt auch diese Brand existiert und dann die Werbung davon so von mir aus, gerade bei Sport oder auch so, ne, Tony Hawk hatte das auch schon immer, obwohl ich da sagen muss, dass Dreier- und Vierer-Remake haben es echt übertrieben, weil es dann so viel wurde, dass es mich wieder rausnimmt, oder dass dann auch da Läden drin waren, die im Original nicht drin waren, und wo ich mir, ne, wo du immer dieses Gefühl, dieses schleimige, schmierige Gefühl dann dabei bekommst. Also es muss, wenn ich, deswegen, also ich bin da grundsätzlich nicht dagegen, aber es muss dann auch zueinander passen. Also wenn du eine Figur hast, die zum Beispiel irgendeine Real-Life-Marke benutzt, dann finde ich, sollte das auch zu der Figur passen, dass ich mir dann denke, oh, okay, diese Figur würde sich diese Marken auch in der Realität zulegen und davon Fan sein und die Sachen benutzen. Dann ist es ehrlich gesagt okay, und vor allem, wenn das nur so ein Accessoire ist, wo jetzt nicht so der starke, das starke Hauptaugenmerk draufgelegt wird. Und ich meine, bei Filmen ist es ja ähnlich, da ist es ja schon viel, viel länger der Fall, dass dann Charaktere ganz bestimmte Marken tragen, und wenn das dann nicht zueinander passt, wie zum Beispiel, wie ich finde, gerade bei Grace dann, mit so einer mega teuren Uhr, weil ich meine, keine Ahnung, was für eine Position die jetzt irgendwie beim FBI da irgendwie hat, aber ich gucke mir alle Materialien aus den Trailern an, und das ist einfach so niemand, also da kriege ich nicht das Gefühl, dass das eine Person ist, die darauf Wert legen würde, so eine Uhr zu kaufen. Also so maybe vielleicht irgendwie so der Director oder so von den ganzen Dingen, aber ich habe es ehrlich gesagt auch im echten Leben noch nie mitbekommen, dass gerade irgendwie so Uhren, habe ich immer das Gefühl, das ist so Status-Ding, vor allem irgendwie für Männer oder so. Aber ich schätze, wie gesagt, ich schätze da auch Leon als nicht so jemanden ein, der darauf irgendeinen Fick geben würde. Also dann fällt das auf jeden Fall etwas negativer auf, gerade wenn nochmal so der Fokus draufgelegt wird in einer Showcase. Du willst das Spiel bewerben, und die Hälfte der Zeit besteht dann daraus, irgendeine Werbepartner zu bewerben, weil du denkst, das ist cool. Weil du denkst, boah, guck mal, wie geil das ist, dass wir hier Porsche im Spiel haben. Guck mal, wie geil das ist, dass wir irgendwie Hamilton-Uhren im Spiel haben. Also deswegen machst du das, weil du wirklich, oder zeigst es in dieser Showcase, weil die Leute dahinter wirklich denken, oh mein Gott, ist das nicht geil. Weil wir finden das ja geil. Ich bin irgendwie so ein reicher Manager-Typ. Ich finde das geil, wenn in dem Spiel Leon dann irgendwie so ein Porsche fährt und dann so eine teure Uhr trägt. Also werden das doch die anderen Leute da draußen auch geil finden oder so. Das ist immer dieser Mismatch, der dann, finde ich, auch oftmals gerade aus so einer Management-Ebene stattfindet. Oder beziehungsweise, oh, reiche Leute können die Otto-Normalbürger nicht so wirklich verstehen oder einschätzen. Wer hätte das irgendwie gedacht? Ist ja nicht so, als ob mit genügend Geld sogar anfängt, dein Hirn ein bisschen umgeschrieben zu werden. Naja, das wäre ein anderes Thema, aber wollte ich an der Stelle trotzdem nochmal den Seitenhieb untergebracht haben. Wie dem auch sei, das ist so mein grober Stance on so Werbung in Videospielen. Also erneut, ne, ich bin da grundsätzlich nicht abgeneigt, und ich glaube, das kannst du, also wie gesagt, du grundsätzlich kannst du es, glaube ich, nicht, weil alle möglichen Sachen, also jedes Lizenzspiel dürftest du dann nicht mögen, weil es ja auch eine Werbung dafür ist. Du dürftest keine Crossover mögen, weil das ja auch irgendwo Werbung ist. Ne? Link damals in Soul Calibur 2 war Werbung für Zelda, war dementsprechend Werbung für Nintendo. Ne? Sowas wie Smash Brothers ist ja auch Werbung für jede andere Figur, die in dem Spiel drin vorkommt. So, Roy und Marth waren an sich damals Werbung für Fire Emblem in Super Smash Brothers Melee, und das hat ja Also das war ja nicht der Plan, das dann hier in Europa erfolgreich zu machen dadurch, aber die Inklusion von diesen beiden Figuren hat dazu geführt, dass ein Interesse entstand und dann eben die ersten Fire Emblem-Spiele hier für den westlichen Markt übersetzt wurden. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, dass das nichts inhärent Schlechtes, sondern in dem Fall sogar was Gutes war. Also deswegen dem grundsätzlich abgeneigt sein, finde ich, glaube ich, ein bisschen blöd, aber es kommt dann auf die Einzelfälle drauf an, ne? Gerade wenn es sich so schmierig corporate anfühlt oder an dem Zielgruppeninteresse dran vorbei, wie jetzt bei diesem Capcom-Ding, wo man eben merkt, so, das war nicht für die Zielgruppe, das war eben für Leute aus dem Management, die das dann geil finden. Und dann, wie es auch noch in den Spielen selber umgesetzt ist und wie organisch sich das anfühlt. Ne? Also bei Sportspielen oder auch selber bei einem Tony Hawk, dann, da hast du ja auch die ganzen Brands drin. Aber an sich willst du ja auch authentische Sachen da drin haben, weil du hast ja die originalen Skater drin und auch die sind ja eigentlich eine Brand, die sind Tony Hawk irgendwo drin zu haben, der Mann an sich ist ja eine Brand. Aber dann willst du ja auch, wenn ich irgendwelche Sachen dann benutze von den Skateboards, dann will ich doch eigentlich auch offizielle Marken haben, die Leute im echten Leben benutzen. Und dann ist es dementsprechend ja auch wieder Werbung. Das ist genau das Gleiche bei, du machst ein Rennspiel. So, ich mag das, mir ist das persönlich zum Beispiel relativ egal, ne? Ich mag das dann auch, wenn einfach nur so Fantasiewagen benutzt werden. Das gleiche auch für Sportspiele, aber weil ich da auch nicht drin bin. Aber ich glaube, wenn du Sportfan bist, dann willst du auch die offiziellen Leute da drin haben. Und wenn du Autofan bist, dann willst du auch möglichst die originalen Wagen da drin haben. Und dann ist das dementsprechend ja auch schon eine Werbeintegration. Aber einen Porsche in einem Forza drin zu haben, fühlt sich ja ganz anders an, als einen Porsche in Resident Evil drin zu haben. Plus eben auch nochmal, wie das dann in so einer Art Showcase vermarktet und rübergebracht wird. Und da finde ich auch die Kritik sehr angebracht, weil nur so machst du es dann auch einem Konzern wie Capcom ein bisschen offensichtlicher, dass sie das nicht mehr machen sollten. So, du musst, das ist ja, wenn du das scheiße findest und gewisse Sachen nicht sehen willst, selbst wenn es so Kleinigkeiten sind, dann musst du trotzdem darüber reden, weil ansonsten wird es ja gar nicht erst als Kritik aufgefasst, weil wie gesagt, das wird da eingebaut, weil die dachten, dass auch andere Leute das mega geil finden, sonst würdest du es nicht in so eine Showcase mit reinnehmen. Aber gut, bevor ich mich jetzt im Kreis drehe, das sollte es dann gewesen sein zu der Werbung in Videospielen, könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, wie eure Standpunkte oder so dazu sind und wir machen dann weiter mit euren Fragen. Und wie immer könnt ihr mir jederzeit Fragen stellen. Ihr könnt in die Kommentarsektion irgendetwas schreiben, auf YouTube, auf Spotify oder irgendwo anders auf Patreon. Alles, was eine Kommentarfunktion hat, sollte mich erreichen. Ihr könnt mir aber auch gerne Privatnachrichten schreiben. Nur das auch nochmal kurz der Hinweis an der Stelle. Ich werde zukünftig nicht mehr in meine Twitter-DMs reinschauen. A, weil ich diese Plattform sowieso nur noch alle ein, zwei Wochen besuche und auch nicht, weil ich da selber drauf gehe und dann sage, oh, ich will jetzt mal wissen, was auf Twitter ist, sondern weil ich da durch irgendeine Postverlinkung drauf lande auf der Seite und dann sehe, oh, ich wurde irgendwie geaddet, dann schaue ich mir das mal kurz an und dann bin ich auf meiner For You-Page und merke einfach sofort, wie ich nach 5 Minuten extrem wütend werde über das, was mir da gezeigt wird und dann, ja, das ist halt der Sinn und Zweck davon. Deswegen, ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr, auf die Seite dafür zu gehen. Ich müsste mir jetzt auch irgend so eine Passkey-Scheiße oder so da einrichten und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mir irgendwas noch auf Twitter oder sonst was einzurichten. Die wollen ja auch schon seit Ewigkeiten, dass ich da irgendwie mein Alter verifiziere oder so, wo ich dann auch gesagt habe, ihr könnt euch einfach ficken gehen. Auf dieser Nazi-Plattform gebe ich definitiv jetzt nicht noch mehr irgendwelcher Daten von mir. Deswegen, falls ihr mir Privatnachrichten schreiben wollt, könnt ihr mich gerne bei Blue Sky erreichen, auch unter Speckobst ganz normal. Ihr könnt mir aber auch einfach unter meiner E-Mail-Adresse björn.balk@speckobst.de auch eine Frage stellen. Das ist kein Problem. Ihr könnt es bei Patreon in DMs machen, die sollten auch offen sein. Oder ansonsten, ich bin auch bei Discord mit Speckobst unterwegs. Könnt ihr mir auch da eine DM schreiben, das ist okay. Und dann kann ich die Fragen mit in den Fragepool mit aufnehmen und kommen dann hoffentlich irgendwann dran. Und die erste Frage heute von Frog, und zwar, was ist deine Meinung zu dem Maniac-Magazin? Und da muss ich leider sagen, dass ich sehr, sehr wenig Bezug habe zu der Maniac beziehungsweise zu M-Games. Ich habe die früher 2-3 Mal gelesen. Das war tatsächlich kein Magazin, was ich mir geholt hatte, weil Ich für den Komplett-Rundumschlag habe ich die GamePro gelesen. Das war so mein Lieblingsmagazin. Das ist das, was ich wirklich jeden Monat komplett durchgelesen habe, teilweise sogar mehrfach. Das war das Magazin, wo ich mich wirklich jeden Monat auch extrem drauf gefreut habe, auch mit der DVD dabei. Und ansonsten war ich immer mehr Nintendo fokussiert zu der damaligen Zeit. Also, ne, weil ich auch zuerst den GameCube hatte. Und ich habe mir zwar nachher eine PlayStation 2 und dann auch eine Xbox geholt, aber ich war in den 2000ern auf jeden Fall eher Nintendo fokussiert. Ne? Also es war auch die Wii, war die erste 7th-Gen-Konsole, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir nicht 2005 zu Weihnachten eine Xbox 360 geholt. Ich habe ein Jahr gewartet und habe mir dann eine Wii geholt, an der ich auch wesentlich mehr interessiert war, weil da sind ja die ganzen Nintendo First-Party-Sachen und so alles rausgekommen. Das heißt, ich habe dann nebenher, neben der GamePro, eigentlich hauptsächlich die Endzone gelesen. Ich hatte nachher zwei Sachen abonniert im Jahresabo. Das war die GamePro und das war die Endzone. Und ansonsten habe ich mir hauptsächlich eigentlich so Sachen wie Big N geholt, was es da noch gab. Oder als es später mal für einen Zeitraum die Edge gab, in einer deutsch übersetzten Version, bevor ich dann angefangen habe, mir einfach die originale Edge aus der UK zu holen. Weil ich habe dann rausgefunden, dass die in Köln am Hauptbahnhof es dann auch gab. Da konnte ich mir die holen. Und irgendwann habe ich mir einfach das iPad, das digitale Abo von der Edge geholt und dann einfach in meinem iPad gelesen. Und die M-Games, beziehungsweise die Maniac, die habe ich so zweimal geholt. Das ist wie Bravo Screen Fun. Das ist auch so ein Magazin. Ich wusste, dass das existiert, aber das hat mich nie sonderlich angesprochen. Ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die von dem Magazin auch in großen Tönen, lobenden Tönen sprechen. Ich kenne ja auch ein paar Leute, die dafür arbeiten und deswegen glaube ich, das auch mal aus der Perspektive wertschätzen zu können. Aber wirklich etwas, ich könnte dir nichts darüber sagen. Ich könnte dir wirklich nichts über dieses Magazin erzählen, weil ich das nur so zwei, dreimal gelesen habe. So, da habe ich andere Sachen, die später es mal für einen kürzeren Zeitraum ein paar Jährchen gab, wie die G oder so, die habe ich deutlich mehr gelesen. Aber ja, Maniac M-Games ist immer an mir vorbeigegangen. Die zweite Frage für den heutigen Podcast von Sawyer. Welche Tätigkeiten oder Eigenschaften haben in 2025 gut für dich funktioniert, die du auch in 2026 gerne weiterhin haben möchtest? Mache ich halt so wie immer. Da habe ich jetzt nichts draus, was ich explizit aus 2025 mitnehmen möchte in 2026. Aber eine Sache, die ich da gegen Ende des Jahres begonnen habe und die ich jetzt auch weiterführen möchte, das ist Pilates. Ich habe 2023 habe ich mit dem Bouldern angefangen. Auch eine sehr gute Möglichkeit, halt so in Schuss zu bleiben. Körperlich jetzt neben dem normalen irgendwie ins Fitnessstudio oder so zu gehen. Und dann wurde ich, ne, weil Janneke angefangen hat mit Pilates, dann war ich eben so, ja, an sich wäre das auch ganz geil, kannst ja auch mal mitmachen. Und Janneke hatte dann tatsächlich für uns beide so eine Privatstunde bei, also wir haben hier in, gehen hier in Essen bei einem der Kurse hin und du kannst auch bei den Trainern da Privatstunden kaufen. Und das heißt, wir hatten dann für mich erstmal so eine doppelte Privatstunde gemacht, dass ich das mal kennenlernen konnte. Und ich muss sagen, also das machen wir an diesem Reformer, was so ein, das sieht aus wie so ein Bett, an dem du dann die ganzen Übungen machst und rumhantierst. Und das fand ich so geil, dass ich mir dann eben auch dort die zukünftigen Kurse gebucht habe und seitdem jetzt eigentlich fast jede Woche, also die einzige Pause war über Weihnachten, ansonsten jede Woche dahin gehe momentan, immer abends und das super entspannend ist. Also sportliche Betätigung fickt einen so hart, also meine Fresse bin ich dabei fertig, aber dadurch, dass du es dann so am Ende vom Arbeitstag machst, ist das auf so einer mentalen Ebene sehr angenehm, zumal du währenddessen gar keine Möglichkeit hast, an irgendetwas anderes zu denken. Ich habe da keine Möglichkeit, an die Arbeit zu denken. Ich habe keine Möglichkeit, an irgendwelche Weltgeschehen zu denken oder sonstige Dinge, die noch anstehen. Ich bin gedanklich komplett auf diese Tätigkeit fokussiert, weil das so viel von dir abverlangt. Und das tut sowohl auf einem körperlichen als auch auf so einem geistigen Level unfassbar fucking gut. Also da habe ich wirklich gemerkt, das ist mega geil. Plus, und das muss ich auch als Mann sagen, es gefällt mir wirklich, dass da keine Männer sind. Nicht, weil die nicht erlaubt sind, aber weil einfach so Pilates etwas ist, was wo die meisten Männer dann, ach, das ist doch einfach nur so ein, geh ich doch nicht hin, das ist doch einfach so ein Frauending oder sonst was. Und das sorgt dafür, dass in keinem der Kurse bisher, also ich hatte in keinem der Kurse irgendeinen anderen Kerl gesehen. Ich war bisher der also bis auf einen der Trainer, war ich der einzige Typ, der da war. Und auch das macht es einfach zu einer angenehmeren Atmosphäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht es einfach zu so einer ruhigeren, angenehmeren Atmosphäre. Und ich glaube, auch wenn ich da irgendwelche anderen Typen in den Kursen habe, dann werden das wahrscheinlich auch chilligere Leute sein und nicht irgendwelche Gym-Bros, die den ganzen Laden zusammenschreien und Dinge fallen lassen und alles mögliche und halt nur an sich denken die ganze Zeit und nicht glauben, dass andere Leute um sie rum irgendwie existieren. So, dass die komplette Erfahrung davon, also auch, dass es dann so generell super, also es ist halt mega fucking anstrengend, aber es ist auch sehr, sehr positive Atmosphäre und dass die Leute einem da auch helfen, dann in die richtigen Haltungen reinzukommen, die richtigen Bewegungen zu machen und ich darüber halt auch wirklich also ich merke das jetzt schon nach den paar Wochen, wo ich da bin, so ein deutlich besseres Körpergefühl entwickle. Das war damals auch schon bei dem Bouldern, dass ich angefangen, so erst durchs Bouldern, ich habe zwar vorher auch schon Kraftsport gemacht, aber erst durchs Bouldern habe ich richtig angefangen, so die obere Rückenmuskulatur besser aktivieren und bewegen zu können. So, dass ich dadurch erstmal gemerkt habe, wie es sich anfühlt, okay, wenn ich jetzt was greife, dann kann ich jetzt gezielt meine obere Rückenmuskulatur aktivieren. Das war vorher etwas, was ich nie gebraucht und deswegen, ne, wenn du nicht weißt, wie sich irgendwas im Körper anfühlen soll oder bewegen soll, dann ist das teilweise halt schwer zu aktivieren, außer du machst das instinktiv sofort richtig. Und das Gleiche merke ich jetzt eben auch beim Pilates, dass ich da viel besser drin werde, jetzt auch so generell auch lockerer zu lassen, dass ich dadurch jetzt erstmal gemerkt habe, wie häufig oder wie oft ich dann so mein Brustkorb einfach immer fast schon so angespannt nach oben halte und dadurch auch die Schultern weiter nach oben gehen und jetzt viel besser da drin bin, auch das Ganze locker zu lassen und den Brustkorb eher sacken zu lassen und auch so für die Atmung alles sehr viel angenehmer dadurch wird und du einfach so ein besseres Körpergefühl, Körperverständnis und das eben auch mit einer Tätigkeit, die halt wirklich auch in gerade so im Hüftbereich in Dinge rankommt, die sonst super sehr schwer sind, selber zu trainieren, wenn du da nicht die Ahnung davon hast. Und das innerhalb von einer Stunde, so einmal in der Woche, finde ich halt wirklich mega. Also das ist so die eine Sache. Ich meine, klar, das ist jetzt ein bisschen Recency-Bias, weil das im Dezember passiert ist. Aber das ist wirklich so die eine Sache, wo ich gesagt habe, dass ich die auch in 2026 weiterhin nehmen möchte. Natürlich jetzt, aber das Bouldern ist ja von 2023. Und das, was ich jetzt wieder aufnehmen möchte, ist das Laufband oder beziehungsweise das Walking Pad. Das hatte ich ja auch schon. Das war auch eine Sache, die 2023 ich mal ausprobiert habe. Das war damals tatsächlich inspiriert von irgendeinem Rezo-Video, was ich aus Versehen mal gesehen habe. Und er da so ein Walking Pad benutzt hat für seinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich glaube, das war dieses Video, wo er so abgenommen hat. Weil da hatte ich dann auch so Interesse dran tatsächlich an dem Content. Und das hat auch super gut funktioniert. Das Problem ist einfach nur, dass diese 200-300-Euro-Teile halt echt schäbig sind und die nach einem Jahr eigentlich, also gerade bei der intensiven Nutzung, wie ich das gemacht habe. Ich habe die Dinge halt wirklich nicht einfach so, zwischendurch mal eine halbe Stunde, sondern ich habe die wirklich auf dem Level genutzt, für den die nicht gemacht sind. Und dann hatte ich mir 24 ein anderes geholt. Da ist dann der Motor kaputt gegangen. Ich dachte zuerst, das wäre einfach nicht kompatibel hier mit, ne, weil dann irgendwie immer Sicherungen rausgeflogen sind. Und hatte ich dann einen Elektriker da und der hat sich das Ganze angeguckt. Leitungen sind in Ordnung. Wenn das nochmal passiert, dann achten Sie mal darauf, welche von den Sicherungen das sind. Und wenn das hier die eine ist, dann bedeutet das, dass das Gerät defekt ist und deswegen die Sicherung rausgeht. Und dann habe ich mir nochmal ein günstigeres geholt und gedacht, dann kann ich damit weitermachen. Das ist aber dann sogar in wenigen Monaten wieder kaputt gegangen. Und deswegen habe ich jetzt das vergangene Jahr auch noch so ein bisschen Geld beiseite gelegt, dass ich mir jetzt wirklich so ein richtig gutes Walking Pad kaufe, was eben auch eine lebenslange Garantie hat. Zumindest für gewisse Teile davon, weil manche Sachen nutzen sich einfach ab. Also, dass du spätestens nach 10 Jahren müssen gewisse Teile ersetzt werden, aber dass du an sich gerade auf so Sachen wie auf den Motor oder so ein Kram, da hast du eine lebenslange Garantie bei denen. Und deswegen, da werde ich jetzt nächsten Monat voraussichtlich, wenn alles gut läuft, ich muss jetzt gerade noch so Steuerkram alles nachbezahlen und deswegen patreon.com/speckobst an der Stelle und da freue ich mich schon extrem drauf. Da freue ich mich schon extrem drauf, dass ich dann wieder hier ein vernünftiges Laufband habe, mit dem ich auch, ich glaube, das ist geeignet bis zu 6 Stunden am Tag. Am liebsten hätte ich, aber Walking Pad ist halt schwer, das eins zu finden, mit dem du halt wirklich so 8 Stunden durchgehen kannst, weil das wäre optimal für mich, dass ich teilweise, weil manchmal habe ich einfach Lust, so 10 Stunden am Stück dann auf so einem Walking Pad zu sein und zu arbeiten. Ich kann mich da wunderbar drauf konzentrieren und fühle mich dann auch mega, wenn ich da den ganzen Tag dadurch auch die Bewegung drin habe. Aber 6 Stunden pro Tag, das reicht auf jeden Fall. Da kann ich dann gut auch nebenbei was arbeiten. Darauf freue ich mich dann extrem. Ja, das sind so die Sachen. Also da fließt auch das Geld rein. Also es gibt 2 Sachen eigentlich nur, in denen das Geld reinfließt, wofür ich das brauche. Und das einerseits ist in die Arbeit oder beziehungsweise eine klar so grundlegende Lebenserhaltungskosten und so ein Scheiß. Aber an sich alles, was ich dann wieder reinvestiere, ist entweder in die Arbeit oder in meine Gesundheit. Also das sind dann Sportkurse oder eben solche Geräte oder alles andere fürs Gym oder so einen Kram. Das sind eigentlich so, für was anderes gebe ich es ehrlich gesagt nur aus, wenn es irgendwie ganz dringend nötig sind, wenn wieder meine, ich habe immer nur ein paar, also an sich, okay, ich habe ein paar Sportschuhe fürs Normale draußen rumgehen, weil die auch besser sind für die Füße, und dann habe ich noch eins für den Sport, und ansonsten habe ich keine Schuhe. So, ich ziehe ein Paar für draußen an und ein Paar für, wenn ich irgendwie hier drin dann jetzt auf dem Laufband bin oder eben im Gym. Und wenn das dann abgenutzt ist, dann kaufe ich mir das nächste Paar. So mache ich das. Das ist, also, ich habe auch letztes Jahr, ich hatte einfach keine Lust mehr, so alles unterschiedliche Socken zu haben und dann immer die ganzen Sachen zusammenzulegen, zu suchen und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich schmeiße jetzt alle meine Socken weg und habe mir dann so 20 Paar schwarze Socken einfach nur geholt, alle die gleichen, damit ich gar nicht mehr darauf achten muss, wie ich welche Socken zusammenlege oder so. Und das ist dann durchoptimiert. Das nochmal so an der anderen Stelle. Ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie so Life-Advice oder so, aber zumindest wie ich mich mit meiner Lebensart da dann auf jeden Fall besser fühle. Und die letzte Frage für den heutigen Podcast von Lord T. Hattest du einen Moment gehabt im Leben, wo du es wirklich bereut hast, Videospiel-Fan zu sein? Eigentlich nur, wenn andere Gamer-TMs draußen unfassbar fucking peinlich sind. Ja, dann ist es mir so ein bisschen, dann habe ich Fremdschämen dafür. Aber deswegen würde ich mich auch niemals als mit dem G-Wort bezeichnen, weil da für mich einfach so fucking Baggage dranhängt von all den Arschnasen da draußen. Aber also das ist so das Einzige. Jetzt so komplett unironisch in irgendeiner Form, nein. Aber das sind so die Momente, wo ich dann so, Alter, das ist genauso wie es mir dann teilweise peinlich ist für mein Geschlecht oder so, wenn man da wieder sieht, wie sich Leute verhalten. Und genauso ist es mir dann in dem Bezug peinlich, irgendwie Videospiele zu mögen, weil ich dann einfach du guckst dir dann manchmal so an, was da passiert, und dann so, naja, okay. kann ich's Leuten nicht verübeln, dass sie da sauer auf die komplette Gruppierung oder so sind, aber ja, das ist so die einzigen Sachen. Und damit, meine lieben Leute, sind wir wieder bei einem Ende einer neuen Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs generelle Dasein, so auch allgemein. Und einen herzlichen Dank an alle Leute, die mich bei dieser Arbeit unterstützen. Und zusätzlich darüber hinaus extra Credit, nochmal ein Sternchen für den Kühlschrank an alle Personen, die im höchsten Tier bei Patreon unterwegs sind mit 10 Euro oder mehr. Und genau diese Leute möchte ich heute noch einmal namentlich nennen. Und zwar Pi, Abracadabra, Antwaka, Ara Korvex, Bildschirmzeit, Boris Bückling, Christian Collessy, Daniel Fusiak, Darth Weil, Das ist fein, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Ein Toast, Edrigan, Farbenzwerg, Fellyboy, Femto, Florian, JDFG, Jigglybuff, JPixel, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Kavuras, Kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Lord Zwiebel, Marco, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Navota, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Sachsenmilch, Segge, Salflizard, Sealand Outsider, Sins, Soulspeed 68, Storm, Tanja, The Boiling Fowl, The Caprius, Xendaro, Yilmaz Dersim und Zach Yu, vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus erneut und auch ansonsten an alle Personen da draußen. Und ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier zur nächsten Zeit hoffentlich wieder. Und bis dahin macht's gut und tschüss.